Ich habe mir hier etwas Handschriftliches notiert, will es auch tatsächlich tun. Ein jeder gucke mal bitte in die Runde zu seinen Nachbarn. Komm darauf noch zu sprechen. Es ist mir heute so ergangen, wieder einmal, dass ich das Gefühl hatte, wenn man aufmerksam zugehört hat, dann ist meine Predigt überflüssig, weil schon so viele Teile davon Gegenstand gewesen sind in der Veranstaltung davor. Ich erinnere mich an das Herrenmahl von Uli, der einen wichtigen Aspekt dessen schon aufgegriffen hat, der Teil meiner Worte sein werden. Und die Lieder und auch die Gebete sind im Grunde genommen schon ein Anklang dessen, um was es geht. Ich habe es Reichtum genannt, worüber mir ein paar Gedanken machen möchte, geistlichen Reichtum. Reichtum spielt eine große Rolle. Ich erinnere mich, dass nicht nur jetzt, wo in Syrien der Krieg tobt, schon vorher viele, viele Menschen aufgebrochen sind, ihre Heimat verlassen haben und sich Richtung Europa, Richtung Deutschland aufgemacht haben. Und ich fragte mich, warum. Wir wissen es alle, die Armut, die existenzielle Notlage bewegte die Menschen, etwas zu verändern, einen Aufbruch zu wagen. Und sie erhofften sich hier Anteil zu finden an dem Reichtum, von dem sie gehört hatten. Es war der materielle Reichtum, wie genug zu essen und zu trinken zu haben, Kleidung tragen zu können und nicht nackt einhergehen zu müssen, ein Haus haben und keine Hütte oder ein Zelt, in dem man vegetieren muss, dass man vielleicht sogar ein Auto hat. Reichtum, was verbinden wir damit? Wir verbinden damit Annehmlichkeiten, die unser Leben schöner machen. Ein eigenes Haus. Wenn man viel Reichtum hat, ein Boot, ein besonderes Auto, ein Lamborghini vielleicht oder ein Jaguar. Dass man überall hinreisen kann, dass man seine Träume verwirklichen kann, ich sage einmal, teilhaben kann an der herrlichen Pracht in Japan im Frühling, wenn alles blüht und alles in wunderbaren Farben erstrahlt. Ansehen zu haben, wer Geld hat, hat auch meistens eine besondere gesellschaftliche Stellung. Macht und natürlich so Dinge wie die beste medizinische Versorgung, die es gibt. Kein Kassenpatient, wo man feilschen muss, ob man diese oder jene Behandlung bekommt, wo man sagt, was ist das Beste, geben Sie es mir, ich bezahle es. Reichtum. Aber es ist nicht nur materielle Dinge, die Reichtum ausmachen. Es gibt auch Reichtum, der etwas mit, wie soll ich sagen, ideellen Dingen zu tun haben. Wer nach Deutschland kommt und in Deutschland leben möchte, der wird irgendwann mit der Nationalhymne beispielsweise konfrontiert werden. Und ich frage mich, wer von uns kennt sie überhaupt, die Deutsche? Einigkeit und Recht und Freiheit. Oh, ich müsste eigentlich singen, das ist mein Problem. Wenn man sie dann so zitieren will, dann ist das schwierig. Für das deutsche Vaterland, danach lasst uns alle streben, brüderlich, mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blühe im Glanze dieses Glückes, blühe, deutsches Vaterland. Und hier steckt so viel drinne, einer von geheimen Wünschen, entstanden in einer Zeit, wo es alles andere als gerecht zugegangen ist, wo es Adel gab, Leibeigene, die über andere geherrscht haben. Das schwingte mit, wenn man nach Freiheit und nach Gerechtigkeit gestrebt hat. Die Gerechtigkeit, dass es ein Gesetz für alle gibt, wo jung oder alt, arm oder reich, nach dem gleichen Gesetz behandelt werden. Die Gerechtigkeit, die Meinungsfreiheit umfasst, dass man sagen kann, was man möchte, was einem am Herzen liegt und nicht dafür ins Gefängnis geht oder seinen Kopf verliert, wie es heute ist. Viele dieser Flüchtlinge, die heute nach Deutschland kommen, hätten ja auch nach Saudi-Arabien gehen können. Aber es ist ein Unterschied. Dort gibt es nicht die Freiheit, die wir hier genießen und so als total selbstverständlich hinnehmen. Und von daher gibt es eben halt Freiheit, die weit über das nur Materielle hinausgeht. Warum aber ist uns Freiheit wichtig? Was bedeutet es? Es bedeutet für uns in unserer Vorstellung Glück, Freude, die Befriedigung der Bedürfnisse, die wir haben, Entfaltung und Selbstverwirklichung des Menschen von uns. Das verbinden wir damit. Und wir sehen, dass all die Dinge, die passieren, eigentlich auf wenige Dinge sozusagen zugehen, die ihre Ursache haben. Das wollen wir mit Reichtum bekommen, glücklich sein. Ganz simpel glücklich sein. Und die Armut lässt uns unglücklich werden. Wenn ich nicht weiß, wie meine Kinder satt werden, wenn mein Säugling am Verhungern ist, wenn ich nicht weiß, wie ich meine Miete bezahlen soll, wenn das fließend Wasser nicht funktioniert, weil ich kein Geld habe und ich sehe, wie Menschen in anderen Ländern dann zu Dieben werden, weil sie Hunger haben, weil ihre Familien Hunger haben und anderen etwas wegnehmen. Armut ist der Boden für die Ungerechtigkeit. Wir aber wollen jetzt hier noch darüber hinausgehen. Reichtum ist auch für uns ein Thema, aber in welchem sollten wir Armut wählen? Beispielsweise, wie manche es verstehen, die ein Mönchdasein dann gewählt haben. Ich sage, möglicherweise. Aber kommen wir darauf. Die Lesung berichtete von einem Menschen, der sehr viel hatte. Und Jesus machte darin klar, dass es einen Reichtum gibt, der nicht in den materiellen Dingen besteht, alleine besteht, sondern der Mensch, der alles hatte, viele, viele Gründe dankbar zu sein, wollte sich Scheunen bauen und ein gutes Leben führen, hatte außer Acht gelassen, dass es etwas anderes gibt, dass Gott dahinter ist und das Leben eines Tages vorbei ist. Plötzlich sagt er, in dieser Nacht wird man dein Leben von dir fordern, da hat man nichts von seinem Reichtum gehabt. Ja, wie ist es nun mit uns? Reichtum erwerben. Ich glaube, wir sollen reich werden, aber wir sollen uns die Schätze genau aussuchen, die wir erwerben wollen. Ich will dazu ein Gleichnis sagen. Nehmen wir einmal an, mir passiert so etwas, wie Uli passiert. Es kommt ein Bruder und sagt zu mir, ich habe dein Portemonnaie offen gesehen. Ich brauchte einen Euro, ich habe ihn mir genommen. Entschuldige dafür. würden sagen, normalerweise denke ich mal, okay, Schwamm drüber, sprechen wir nicht mehr davon. Sagt ein anderer vielleicht, ich habe eine Kontonummer genommen und ich brauchte dringend für meinen Kredit Geld, ich habe einfach 15.000 Euro von deinem Konto abgehoben. Da waren nur noch 3.000 Euro drauf, bin mit 12.000 jetzt im Dispo. Das reicht nicht einmal, jetzt, um irgendeinen Cent abzuheben zu können von der Sparkasse. Plötzlich würden wir das nicht mehr so einfach dahin nehmen. Es wäre für uns ein Problem. Aber ist das Geld das Problem? 1 Euro nehmen wir mal an, Naomi hätte 3 Euro. Und dafür darf sie sich was Wunderschönes kaufen, Überraschungsei. Zum Beispiel, ich weiß es nicht. Und dann gehe ich hin und sage, Naomi, ich brauche deinen Euro. Es wäre der gleiche Euro, den ich genommen habe, es hätte einen ganz anderen Stellenwert. Jesus berichtete davon, wem viel vergeben wird, der liebt auch viel. Und was ich damit sagen wollte, wem viel genommen worden ist, der leidet auch mehr darunter. Aber die Frage ist, was ist denn nun das viel? Die Frage ist ja, wie ich diese Dinge bewerte. Ein Beispiel, was wir kennen, ist Esau. Esau ist von seinem Bruder Jakob um den Segen betrogen worden. Das Erstgeburtsrecht hat er noch so irgendwie dahin genommen, aber über den Segen war er in Anführungsstrichen sauer und plante seinen Bruder daraufhin zu töten, umzubringen, wenn der Vater gestorben ist. Die Mutter hat das mitgekriegt und hat ihn zu ihren Verwandten nach Laban, Mesopotamien, geschickt. Als nun Jakob zurückgekommen ist, da hörte er, dass ihm Esau mit 400 Leuten entgegenkam und hat schreckliche Angst gekriegt. Verständlich, diese Erfahrung der Flucht und diese Angst ist plötzlich wieder lebendig geworden. Aber, und da schickte ihm dann viele Geschenke vorweg und ging selber voran und hatte seine Kinder aufgeteilt für den Worst Case. Und was passiert? Esau, heißt es in 1. Mose 33, eilte ihm, also Jakob, entgegen, meine Stimme, umarmte ihn, fiel ihn um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Und dann fragte Esau, was ist da alles mir denn vorweggeschickt worden? Und er sagte, das sind Geschenke für dich, antwortete Jakob. Und Esau sagte, ich habe genug, mein Bruder, behalte, was du hast. Esau ist reich geworden. Eine Prophezeiung, die Jakob ihm gegeben hat, wenn du dich bemühst, kannst du sozusagen deine Situation ändern, ist wahr geworden. Und er ist gesegnet worden. Darum hatte er viel Leben für sich in Anspruch genommen. Und das, was ihm sein Bruder weggenommen war, war plötzlich nicht mehr so wichtig. Was passiert denn zum Beispiel, wenn mich jemand beleidigt? Ich glaube, er nimmt etwas von meiner Persönlichkeit weg. Ein böses Wort ist so, als wenn ich mir ein Stück vielleicht vom Finger abschneide. Und es schmerzt und es fehlt etwas, weil ich mich in meiner Ehre, in meiner Persönlichkeit angegriffen fühle. Aber wenn ich reich bin, ach, das ist nett, Dankeschön. Wenn ich reich in meiner Persönlichkeit bin, dann kann ich vielleicht wie Esau es anders empfinden. Der Verlust ist nicht mehr so groß, wie er mal gewesen ist. Sind wir reich, ist die Frage. Und worin besteht unser Reichtum? Ich bin immer erstaunt, wenn ich so etwas über Menschen höre. Und Martin Luther ist einer der gewesen, der mich immer tief beeindruckt hat. Er hat nämlich etwas erlebt, was, ich sag mal, prägend sein sollte dann für die Christenheit, die nachgekommen ist. Er hatte eine Erkenntnis und hatte aus der Erkenntnis einen Schluss gezogen, der ihn reich gemacht hat. Wir kennen alle die Geschichte von Lazarus, der also verstorben ist. Und nun ist es der andere Lazarus, sag ich mal, den ich meine, der vor der Tür des reichen Mannes gesessen hat und voller Geschwüre gewesen ist. Und als er gestorben war, kam er in Abrahams Schoß, heißt es. Und der andere Mann, der kam in die Unterwelt und litt Qualen. Und da sagt Jesus: Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüberkommen kann. Eine tiefe Kluft, das hört sich, kann man sich nicht vorstellen, wie diese Situation nun tatsächlich gewesen sein mag. Ich liebe Astronomie, das ist für mich so ein kleines Hobby. Und wenn man auf der Südhalbkugel ist, gibt es da das Sternbild des Andromeda. Und im Sternbild des Andromeda kann man einen Fleck sehen, einen nebligen Fleck. Und das ist der sogenannte Andromeda, eine Galaxie, die Andromeda-Nebel, M31 oder NGC 224. Wenn man ein großes Teleskop nimmt, wird aus dem kleinen Nebelfleck plötzlich ein ganz großes Gebilde mit Spiralarmen. Und wenn man weitersehen könnte mit Instrumenten, die wir heute noch nicht haben, würde man es funkeln sehen mit tausend Milliarden, hundert Milliarden von Sternen, ganz unterschiedlich. Manche rot, manche gelb leuchtend, blau leuchtend und wie auch immer. Und man könnte Welten vielleicht darin erkennen, die wunderbar sind. Vielleicht viel wunderbarer als das, was wir hier sehen. Aber diese Welt ist 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Weit, weit weg. Das sind 18 mit 21 Nullen Kilometer. Es gibt eine gute Nachricht, dass sich dieser Nebel mit 400.000 Kilometer pro Stunde uns nähert. Aber es wird noch, wenn es so lange ist, 1 Milliarde Jahre kommen, bevor wir uns treffen. Um die Entfernung klar zu machen. So, was hat das mit Luther zu tun? Wenn wir hier mal das Leben als eine Hölle empfinden und wenn wir tiefer hineinsteigen, dann ist es so, dass man sozusagen das Paradies in der Ferne sehen kann, erkennen kann die Herrlichkeit, aber man spürt plötzlich, es ist unerreichbar. Man kann da nicht hinkommen, die Entfernung ist zu gigantisch, zu groß ist die Kluft. Und je mehr sich Luther damit beschäftigt hat, wurde ihm klar, diese Distanz wird immer größer, je mehr ich versuche, sie durch ein gutes, gerechtes Leben zu überwinden. Er erkannte, wie tief die Sünde den Menschen von Gott gespalten und getrennt hat. Und dann hat er erkannt, dass es ein Wunder gibt, ein, sag ich mal, Antimaterie-Fahrzeug, eine Rakete, die Enterprise vielleicht, die einen hinbringen kann. Und das ist Jesus, der diese gigantische Entfernung überwindet und uns in eine neue Welt bringt. hineinbringt in eine Hoffnung, die unerreichbar ist, die man sehen kann, die man vielleicht auch in seiner Fantasie sich ausmalen kann, aber die man nicht erreichen könnte. Es ist klar, und das ist ein Schatz. Ein Schatz, der Menschen bewogen hat. Ich musste dann daran denken, an einen Menschen, der reich war und dann reich wurde, wirklich reich wurde. Er war Oberzöllner und die Bibel schreibt, er war reich, aber war klein. Wenn die Menschen damals sowieso nur so 1,65, 1,60 groß gewesen, dann mag er vielleicht so um die 1,50 gewesen sein und konnte Jesus nicht sehen, ist auf einen Maulbeerbaum geklettert. Ein reicher, einflussreicher Mann, der aber total verachtet war, der als Abschaum der Gesellschaft gehandelt wurde. Dieser Mensch hieß Zachäus. Und dann sprach Jesus zu ihm, ich komme zu dir, ich will bei dir Herberge haben, machen. Und dann passiert etwas, dass er sagt, Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemandem etwas durch falsche Anklage genommen habe, erstatte ich es vierfach. Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil er ein Sohn Abrahams ist. Er ist dann plötzlich wirklich reich geworden, reich an etwas Geistliches, an etwas, was nicht materiell gewesen ist, aber was ihn so hat ergriffen, dass er vieles von dem Reichtum, den er materiell hatte, einfach abgeben konnte. Einfach so, ohne die Freude zu verlieren, sondern mit frohem Herzen. Ein Mensch, der reich geworden ist. Sehen wir noch Reichtum in der Schrift? Ich erinnere mich an eine wahrscheinlich noch junge Frau. Sie heißt Maria. Sie ist mit Jesus gegangen und Jesus hat etwas ganz Wunderbares in ihr Leben getan. Neben all den Worten, die sie lauschen durfte, hat er ihren Bruder aus dem Tod zurückgeholt und er lebte. Und dann machen sie, die beiden Schwestern Maria und auch Martha, ein großes Fest. Und Maria nimmt eine ganz kostbare Salbe und salbt damit Jesus Füße. Der ganze Duft erfüllte das Haus. Und zwar diese kostbare Salbe war 300 Denare wert. Um das mal zu sagen, das ist ungefähr 300 Tagessätze für eine Familie, also ungefähr ein Jahresgehalt. Wir können uns das mit 30, 40, 50.000 Euro vorstellen heute. Das opfert sie, das war vielleicht eine Altersvorsorge. Und warum? Weil sie Jesus kennengelernt hatte, weil sie ihn als Freund hatte und sie hatte keine andere Möglichkeit, all ihre Gefühle und ihre Zuneigung auszudrücken, ganz damit. Und das war es ihr wert. Sie war ergriffen von seiner Nähe, von dem, was er für sie bedeutet und was er in dem Leben für sie getan hatte. Und wie ist es mit uns? Petrus sagt etwa wie ganz selbstverständlich im ersten Petrusbrief etwas über Jesus und über uns. Also er spricht eigentlich vom Glauben, damit die Bewährung eures Glaubens köstlicher erfunden werde als Gold, das vergeht, aber durch Feuer bewährt es, zu Lobpreis und Ehre beim Offenbarwerden Jesu Christi, den ihr lieb habt, ohne ihn gesehen zu haben, an den ihr glaubt, ohne ihn jetzt zu schauen, und über den ihr frohlockt mit unaussprechlicher und verklärter Freude, indem ihr das Ziel eures Glaubens, die Seligkeit der Seelen, davontragt. Über den ihr frohlockt mit unaussprechlicher und verklärte Freude. Wir kommen uns an den Anfang. Ich hatte gesagt, wir wollen uns mal umschauen. Sehen wir diese verklärte, diese wunderbare Freude, die unser Herz durchflutet, in unseren Nachbarn und in uns selbst? Oder könnte es vielleicht sein, dass wir vielleicht doch nicht so ganz reich sind, wie wir vielleicht reich sein sollten? Die tiefen Schätze des Glaubens, ich will jetzt ein bisschen schneller vorankommen. Zum Beispiel heißt es, ich nenne euch nicht mehr Knecht, so wie die Juden als auserwähltes Volk Knecht gewesen, sondern ich habe euch Freunde genannt. Wir sprachen vorher von der unüberbrückbaren Kluft, die zwischen den Menschen und Gott besteht. Und jetzt ist es nicht nur so, dass man irgendwo eine Rechtfertigung hat. Wir werden Freunde genannt. Lebt das in uns drinne, in unseren Herzen? Oder etwas, wo sich den Moslem wahrscheinlich und den Juden der Magen umdreht. Da schreibt Johannes, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Jetzt schon sind wir Kinder Gottes. Das redet sich so leicht dahin. Hat mal jemand wirklich darüber nachgedacht, was das bedeutet? Adoptiert zu sein, sozusagen, in einem ganz besonderen, unbegreifbaren Rahmen. Diese Gottheit, unantastbar, betrachtet uns so wie Kinder. Es ist eigentlich unbegreiflich. Das ist uns nur so geläufig, weil wir in diesem Kulturkreis aufleben. Für andere Kulturkreise muss das blasphemisch, gotteslästerlich klingen. Das kann doch nicht wahr sein. So etwas Großes ist uns verheißen. Und dann sollte zwischen uns hier sein, die Liebe, die etwas ist, was uns unterscheiden sollte von den anderen. Uli hat gesagt, dass Jesus uns charakterisiert als Menschen, die außerhalb der Norm stehen, sag ich ja mal. Die vergeben den Feinden, die hinnehmen, beleidigt zu werden. Und es heißt in Johannes 13,34, dass die Liebe unter uns ein Erkennungsmerkmal sein sollte, woran die Menschen, alle anderen erkennen, dass wir zu ihm, zu Jesus gehören. Und wenn das wahr ist, dann ist die Gemeinde ein Schatz. Dann ist es ein Raum, wo man sich wohlfühlt, wo man Geborgenheit und Hilfe findet, wo man aufgenommen ist, wo ein anderer Wind weht, ein anderer geistlicher Wind weht als sonst um uns herum.
Rein theoretisch.
Genau. So ist es. So sollte es sein. Wenn es so ist, dann ist es aber auch so. Und da heißt es denn nicht umsonst, da ist nicht Juden noch Grieche, da ist nicht Sklaver noch Freier, da ist nicht Mann noch Weib, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Es gibt keine besonderen Christen, es gibt keine zweitrangigen Christen, wir sind alle eins in Christus. Das sind Schätze, die das Leben anders machen. Das ist Schätze, die, ich sag mal, Menschen motiviert hat, Hab und Gut und Stellung aufzugeben und als Mönch ein anderes Leben zu finden, weil sie einen anderen Reichtum gefunden hat. Aber das ist jedem selbst benommen. Aber diesen geistlichen Reichtum sollen wir finden. Aber es gibt, ich will es mal sagen, etwas, was ich habe mir jetzt gerade mal einen Punkt vollkommen weggelassen, die Kür nennen will. Johannes schreibt ganz zu Beginn in seinem Brief, achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Freuen wir uns darüber wirklich? Wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet und erkennt, dass die Erprobung eures Glaubens Geduld bewirkt, die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk zur Folge haben, damit ihr vollkommene und ganze Leute seid, die in nichts Mangel leiden. Wenn man in nichts Mangel leidet, dann bedeutet das, dass man Reichtum erworben hat. Und er sagt, die Anfechtung und die Erprobung ist dazu ein Mittel. Können wir uns das vorstellen? Ich will es ganz kurz erklären. Paulus schreibt von sich, dass er ein Problem hat. Er hat dreimal zum Herrn gefleht, er möge ihm den Stachel aus dem Fleisch nehmen. Und er schreibt, und er, Jesus, hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich nunmehr vielmehr mich meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi in mir wohne. Und jetzt hören wir mal ganz genau hin. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgung, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ist das Masochismus? Nein, wir erkennen aber plötzlich etwas. Er schreibt im 2. Korintherbrief, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmung und der Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Wir haben gerade vorher gehört, er hat Wohlgefallen an Bedrängnis. Aber es ist nicht so, dass es leicht fällt, sondern auch er leidet darunter und er erfährt etwas dabei. Trost. Und zwar, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, den wir selbst von Gott her empfangen haben. Das bedeutet, indem er in Probleme gerät, indem er die Schwachheiten und die Unzulänglichkeiten und die Anfechtungen erfährt, verzweifelt er nicht, sondern ist davon überzeugt, dass Gott zu ihm steht, ihm hilft und sie weiterbringt. Und was dann kommt, ist, diese Hilfe, die er dann erfährt, gibt ihm das Mittel dazu, denen zu helfen, die auch in Problemen sind. Wenn wir in unseren Nöten an Gott festhalten und die Hilfe Gottes erfahren, dann ist es plötzlich so, dass etwas herauskommt, was anderen Menschen in ähnlicher Situation ein Kraftpaket, eine Hilfe, eine Medizin wird, weil sie angefochten sind. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe auch sowas erlebt und er hat mir geholfen, hat mich nicht im Stich gelassen und er hat mir so und so weitergeholfen. Und das sei es aber, und er sagt es, denn wie die Leiden Christi überreich über uns kommen, so ist auch durch Christus unser Trost überreich. Manchmal ist es so, dass wir nicht für uns selbst leiden, als Strafe oder sonst wie, sondern Gott kann damit demonstrieren, dass er tatsächlich in die Lebenssituation hineinwirkt. Und kann uns damit einen Schatz geben, der andere Leute reich macht. Wir schließen mit etwas, was Paulus über sich selbst sagt. Als Unbekannte sagt er, und doch sind wir wohlbekannt. Als Sterbende, und siehe, wir leben. Als Gezüchtigte, und doch nicht getötet. Als Traurige, aber alle Zeit sich freuend. Als Arme, aber viele reich machend. Als arme Leute, aber er macht viele reich. Als nichts habend und doch alles besitzend.